Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Von Berlin weiter Richtung Süden. Eigentlich beginnt der Osteifel-Wanderweg in Bonn und führt über mehrere Stationen in den rund 120 Kilometer entfernten Moselkern. Allerdings liegen zwei von insgesamt 8 Stationen am oder im Ahrtal. Unser Autor Franz Michael Rohm hatte die Wanderung für Ende Juli vergangenen Jahres geplant. Nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal entschied er sich aufgrund der nach wie vor sehr angespannten Situation in Absprache mit dem Eifelverein für die halbe Strecke, rund 65 Kilometer von Maria Laach bis an die Mosel. Auch diese Gegend wurde am 17. Juli vom Starkregen getroffen, aber bei weitem nicht in einem so katastrophalen Maße wie das Ahrtal.
Bei gutem Wetter kommen hunderte Menschen zum Tagesausflug an den Laacher Vulkansee und zum Benediktinerkloster Maria Laach. Die allermeisten reisen mit dem Auto an. Eine Alternative für Wanderer ist die Anreise mit dem Zug bis nach Koblenz oder Cochem und von dort weiter mit den Bussen des ÖPNV nach Maria Laach. Oder man stellt das Gefährt für kleines Geld auf dem bewachten Parkplatz des Klosters ab und kehrt nach 4 bis 5 Tagen vom Ziel in Moselkern per Bus an den Laacher See zurück. Neben dem idyllischen Rundweg um den See, einer Stärkung im Seehotel oder einem Einkauf im Klosterladen kommen Besucherinnen und Besucher vor allem wegen der romanisch-gotischen Basilika und dem angeschlossenen Kloster nach Maria Laach. Einstmals autark mit einem Dutzend Gewerken, von der Schmiede über Bäckerei bis zur Fischzucht, arbeiten heute überwiegend Kleinunternehmer im Auftrag des Klosters. Die Mönche singen und beten mehrmals täglich in der Kirche. Eine der wenigen Aktivitäten des Klosters besteht in der Vermietung von Zimmern. Denn von einstmals bis zu 150 Mönchen leben aktuell nur noch 15 im Kloster, einige davon hoch betagt. Neben Wanderern logieren hier Menschen, die in der Abgeschiedenheit des Klosters eine Auszeit vom Alltag nehmen oder etwa einen Kalligrafiekurs belegen. Für alle Gäste gibt es einen günstigen Vollpensiontarif. Kurios, während das Frühstück gemeinsam eingenommen wird, sind beim Abendessen Männer und Frauen getrennt. Die Männer nehmen es gemeinsam mit den Mönchen ein. Gesprochen wird während der Einnahme der schlichten Speisen nicht. Stattdessen begleiten Gebete und Lesungen aus der Bibel die Nahrungsaufnahme.
1802, Säkularisation, sagt Ihnen ja was?
Am nächsten Morgen bin ich mit Walter Müller verabredet. Der 65-Jährige befasst sich seit vielen Jahren mit der Kirchengeschichte von Maria Laach, ist außerdem im Vorstand der Deutschen Vulkanologischen Gesellschaft und hat fast 20 Bücher über die Eifel geschrieben. Zudem führt er ehrenamtlich interessierte Besucherinnen und Besucher durch das Kloster und die imposante Kirche.
Das große Vorbild ist der Speyerer Dom. Vom Bautyp ist es eine Basilika. 1093 wurde mit dem Bau begonnen, den der Pfalzgraf Heinrich zu Laach hier initiiert hat. Er hat mit seiner Gattin Adelheid beschlossen, zu Ehren der Gottesmutter Maria und dem heiligen Nikolaus und, ich sag's mal ein bisschen flapsig, dafür zu sorgen, dass er ein anständiges Grab kriegt, dieses Kloster zu stiften. Das kam aber schneller, als er gedacht hatte, denn 2 Jahre später ist er bereits verstorben. Und es wurde weitergebaut, weil seine Frau, die Adelheid, war eine Powerfrau, wird man heute sagen. Sie hat also das Heft in die Hand genommen, Geld war noch da und dann wurde
fast ohne Pause breitet Müller sein geradezu enzyklopädisches Wissen aus, führt durch den Paradies genannten Vorbau in die Kirche mit über 1000-jähriger Geschichte, vergisst nicht die berühmten Figuren Haarraufer und Laacher Teufelchen am Eingang zu erwähnen, führt in die Krypta und durch die atemberaubend schöne mittelalterliche Bibliothek. Später auf dem Gelände geht es zur sogenannten Adenauerpforte. Der erste Kanzler der Bundesrepublik versteckte sich hier 1944 vor den Nazis, die ihn im Zusammenhang mit dem Hitler-Attentat verhaften wollten. Am nächsten Morgen beginnt auf dem mit einem blau-grün-braun gefärbten E markierten Osteifelwanderweg hinter dem Kloster die erste Etappe Richtung Mosel. Vorbei am Örtchen Bell geht es durch Eichen- und Buchenmischwald in der Nähe des Aussichtsturms Gänsehals zum Waldsee mit verschiedenen Einkehrmöglichkeiten. Diese sind auf den nächsten 60 Kilometern eher dünn gesät. Verpflegung und genügend Trinkwasser im Rucksack sind auf den zwischen 13 und 18 Kilometer langen Etappen deshalb durchaus ratsam. Genauso wie eine Vorabbuchung der Übernachtungen. Wegen Corona mussten manche Beherbergungsbetriebe ihr Angebot einschränken. Nach einer Übernachtung geht es andern Tags über das Flüsschen Nette auf einsamen Pfaden, immer wieder mischwaldbeständene Hänge hinauf und hinab. Mehrere hundert Höhenmeter sind auf der rund 14 Kilometer langen Strecke zu überwinden. So ist man froh, am Nachmittag das Fachwerkörtchen Monreal mit seinen beiden Burgruinen Löwen und Philipsburg zu erreichen und freut sich über gastfreundliche Zimmervermieter.
Hallo!
Astrid Dott vermietet seit vielen Jahren Fremdenzimmer in dem pittoresken Ort am munter fließenden Elsbach. Auch der führte nach Starkregen im vergangenen Juli extremes Hochwasser.
Wir waren sehr betroffen. Wir hatten alle drei Häuser mit, ja, die Kellerräume alle unter Wasser, Hof, Nebengebäude, große Schäden, Heizung. Also wir haben 5 Doppelzimmer, biete ich an, mit Übernachtung und Frühstück und zum Teil eigentlich nur an Wanderer.
Mehrere Male gewann der 750 Einwohnerort Wettbewerbe der schönsten Dörfer in Rheinland-Pfalz. 2004 wurde er sogar Bundessieger des Wettbewerbs Unser Dorf soll schöner werden. Gern verweist man auf die Fernsehserie Der Bulle und das Landei, die in Monreal gedreht wurde. Jörg Geisbüsch arbeitet freiberuflich als Fremdenführer und erklärt die Historie von Monreal.
Ja, wir befinden uns hier auf der mittleren Brücke in Monreal. Das war früher der einzige Überweg hier über die Elz. Der Punkt, wo heute noch so der schönste Blick quasi von Monreal zu sehen ist. Also die Fachwerkhäuser, die beiden Burgen, die Pfarrkirche, das Löwendenkmal, die Nepomuk-Statue, die Elz. Die Geschichte von Monreal, wann die genau beginnt, ist ein bisschen unsicher. Also so wie es heute aussieht, ist es so aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts. Also mit dem Bau der beiden Burgen ging das los. Die kleine Philipsburg, 1228 gebaut. Die große Löwenburg, Ende des 13. Jahrhunderts gebaut, durch die Grafen von Firneburg, die damals hier zu dem Ort kamen, weil sie Monreal vielleicht als so eine kleine Residenzstadt ausbauen wollten. Monreal war immer eine Stadt der Handwerker und so das wichtigste Handwerk, was wir hatten, so im 18. Jahrhundert vor allen Dingen, war der Wollweber und der Tuchmacher. Heute sind wir eigentlich so, ja, eine Pendlergemeinde, das heißt für die meisten Menschen ist es so, die Arbeitsplätze Mayen, Koblenz, Köln, Bonn zum Teil und so im Nebenerwerb, so für viele ist dann der Tourismus so als Vermietung von Fremdenzimmern oder Ferienwohnungen, spielt das eine Rolle.
Ein Aufstieg zu den Burgen lohnt auf jeden Fall. Vom gut erhaltenen Bergfried der Löwenburg hat man einen wunderbaren Blick auf den malerischen Ort mit seinen ochsenblutrot gestrichenen Fachwerkbalken und leuchtend weiß getünchten Mauern. Die nächste Etappe führt erneut durch einsame Eifelmischwälder mit hohen Buchen und Eichen. In den Nadelbaumbeständen hingegen hat der Borkenkäfer teilweise massive Schäden angerichtet. Mehrmals muss die Elz gekreuzt werden. Zwei kleine Brücken sind wegen des Hochwassers noch immer unpassierbar. Zum Glück führen Umleitungen wieder an den Hauptwanderweg. Die Etappe endet an der mittelalterlichen Burg Pyrmont. Sie kann im Gegensatz zur bekannteren Burg Elz nicht besucht, sondern nur für Hochzeiten und Feiern gemietet werden. Hans-Eberhard Peters ist im Vorstand des Eifelvereins und betreibt die Internetseite Eifelsüchtig. Für ihn ist diese Stelle mit dem kleinen Wasserfall vor Burg Pyrmont
ein Malerwinkel sozusagen. Ein Ensemble, das sucht seinesgleichen. Vor uns ein Mühlenteich, dahinter die Pyrmonter Mühle, rechts zwei oder drei Wasserfälle und dann darüber die Burg Pyrmont, eine Burg aus dem 12. Jahrhundert. Es ist einfach traumhaft. Traumhafter Blick. Wir sind hier ungefähr 20 Kilometer von Montreal entfernt. Fast die halbe Strecke zwischen Montreal und dem Moselkern. Bis Moselkern sind es nochmal 15 Kilometer.
Ein wichtiger Aspekt des Eifelvereins ist der Erhalt und die Wartung der Wege.
Unsere Wegewarte stecken Tausende von Stunden, und das ehrenamtlich, in die Markierung dieser Wege. Es wird immer schwieriger, Nachwuchs zu bekommen. Der gesellschaftliche Wandel zeigt sich auch dort, wie bei allen anderen Vereinen, bei Freiwilligen Feuerwehren, beim Roten Kreuz und so weiter. Also es ist nicht leicht, diesen Service, den der Eifelverein ehrenamtlich bietet, auf die Dauer aufrechtzuerhalten. Wir hoffen, dass wir das können, aber es wird immer schwieriger.
Von Burg Pyrmont geht es rund 15 Kilometer an der sich durch ein enges Tal schlängelnden Elz entlang. Bis hinter einem kurzen Anstieg wie eine Märchenburg Burg Elz auftaucht. Spektakulär auf einem Felssporn gelegen, erhebt sich die vollständig erhaltene Trutzburg mit mehr als 100 Zimmern, Türmen, Erkern und Fachwerkwänden empor. Nur sehr wenige Burgen sind in Deutschland so gut erhalten wie Burg Elz, die viele Jahre lang auf der Rückseite des 500-D-Mark-Scheins zu sehen war. Burg Elz ist die größte Touristenattraktion der Osteifel. Von Mai bis November kommen jedes Jahr mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher, seit 2 Jahren immer wieder mit Corona-bedingten Einschränkungen.
Burg Elz steht auf einem Felsen inmitten des Elzbachtals. An der Stelle haben schon die Kelten und die Römer gesiedelt. Und die Elzer kamen so, 1100, 1150 kamen sie daher und bauten dann erst einmal, ich würde es mal sagen, eine kleine Burg. Und dann mit der Zeit und den fruchtbaren Nachkommen wurde die Burg immer größer. Und dann entstanden 3 Linien, die die Burg gemeinsam bewohnten. Und diese Burg wurde nur ein einziges Mal von Feinden belagert, und das war der mächtigste aller Kurfürsten, Balduin von Trier, und der hat es dann auch geschafft. Das war 1331 bis 1334. Und gut, dann mussten wir uns ihm ergeben, es war gar nicht so angenehm.
Graf Karl, Edler von und zu Elz-Kempenich, genannt Faust von Stromberg, ist die 33. Generation des Grafengeschlechts. Bis ins 17. Jahrhundert haben bis zu 200 Menschen auf der Burg gelebt. Dann zogen die Adligen in die Städte. Bis heute wird Burg Elz auch wegen der Kunstschätze der privaten Sammlung besucht. Als Highlight gilt eine Mariendarstellung von Lukas Cranach dem Älteren. Nach einem Besuch von Burg Elz lohnt ein Abstecher ins 2 Kilometer entfernte Örtchen Brohl zum Eifler Hof von Chefkoch Uli Bay. Hier kann man nicht nur übernachten, sondern auch ausgezeichnete regionale Speisen genießen.
Forelle, ja. Die sind aus dem Laacher See. Da gibt es eine Forellenzucht. Und zwar räuchern wir die jetzt. Also ich sage, das Thema Regionalität fängt bei uns schon ganz vorne irgendwo an. Das fängt an mit einem Hühnerei, was wir hier von einem ganz regionalen Anbieter kriegen. Da bekommen wir jede Woche zwischen 60 und 90 Eiern geliefert. Da beziehen wir auch Schweinefleisch her. Da beziehen wir Hühnerfleisch her, da kriege ich meine Knochen her für die Soße. Fleischzuschnitte vom Rind bekommen wir daher, also da können wir schon einiges beziehen. So von Winzer haben wir auch ganz viele regionale auf der Karte gerade, auch bei uns im Weinbereich. Also die Weinkarte umfasst knappe 80 Positionen. Ein Großteil ist Mosel, weil das direkt vor der Haustür liegt.
Vom Eifeler Hof geht es zurück an die Elz. Von dort sind es noch etwa 12 Kilometer nach Moselkern zum Endpunkt des Osteifel-Wanderweges. Der Ort, in dem die Elz in die Mosel fließt, zeichnet sich aus durch steile Weinberge. Josef Wegbecker ist der letzte verbliebene Winzer im Ort. Täglich schaut er in seinem geradezu umwerfend riechenden Weinkeller nach dem Reifegrad und den Gäraktivitäten seiner Weine, die in teilweise jahrhundertealten Fässern reifen.
Da liegt Riesling drin, hier liegt ein feiner Blanc de Noir drin, hier ist ein Rosé drin, da ist ein Weißburgunder drin. Riesling, die Roten liegen in einem separaten Keller. Die Familie ist hier im Ort ansässig seit 1728 und seitdem auch Weinbau in der Familie. War früher ein Gemischtbetrieb, Weinbau und Ackerbau. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das aufgespaltet. Der eine Bruder von meinem Vater hat den landwirtschaftlichen Betrieb übernommen und mein Vater den Weinbaubetrieb. Und seit 1997 bewirtschafte ich mit meiner Frau und meinen Kindern den Weingutsbetrieb.
Die Arbeit ist hart und entbehrungsreich. Das liegt auch an den steilen Lagen von Moselkern, die einzig Winzer Weinbecker mit seiner Familie bearbeitet. Die flachsten Hänge haben eine Neigung von 30%, die steilsten bis mehr als 50%. Für Wegbecker und seine Familie bedeutet das
überwiegend Handarbeit. Wir brauchen kein Fitnessstudio, wir brauchen kein Sonnenstudio, wir sind Winzer.
2020er Moselkerner Rosenberg, Riesling Spätlese trocken.
Nach einem Glas Riesling lohnt ein Spaziergang durch Moselkern zum Moselufer. Von hier fahren mehrmals täglich Züge Richtung Koblenz oder Busse zurück nach Maria Laach.
Der Osteifel-Wanderweg von Maria Laach bis an die Mosel. Franz Michael Rumm ist dort gewesen.